Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Willkommen zurück, liebe Alliteration am Arsch. Ich habe mich verstanden.
Nein, es gibt hier keinen nochmal.
Oh, Reini, du blöder Penner. Also, willkommen zurück, liebe Alliteration am Arsch-Community. Willkommen zurück, Reise-Reini, der Thai-Reini. Er ist wieder da, er ist wieder auf deutschem Boden gelandet. Eine Gruppe von internationalen Vertretern hat sich am Flughafen Köln-Bonn eingefunden, um ihn zu begrüßen. Und nun ist er hier bei unserem Podcast Alliteration am Arsch. Begrüßt alle, Reise-Reini. Hallo, Reise-Reini, wie geht's dir?
Ganz gut soweit. Ich bin, wie du schon sagst, endlich wieder in Deutschland gelandet und ich war noch nicht zu Hause. Das heißt, ich habe immer noch das gleiche Drecksequipment mit und klinge deshalb immer noch wie irgendjemand aus so einer Blechtrommel. Diesmal bist du genauso dran, weil du auch mit anderem Equipment aufnimmst, weil du auch unterwegs bist. Das wird sich nächste Folge wieder ändern.
Ja, nächste Folge werdet ihr wieder audiophil umsorgt von uns, geschmeichelt, gekuschelt. Aber diesmal geht's hier durch das Billow Trust Headset, das ich mir kaufen musste, weil ich es vergessen habe, als ich auf Tour gefahren bin und dann bin ich zu Saturn gelatscht. Da habe ich einen diesen komplett nutzlosen Verkäufer angelabert, der natürlich noch nicht mal wusste, was der Unterschied zwischen einem Headset und so einem Podcast-Teil und sonst was ist. Dementsprechend habe ich dann irgendwas gekauft. Jetzt habe ich so ein Hinstellmikro. Das heißt, ich muss die ganze Zeit mit krummem Rücken auf dem Holzstuhl hocken
und so rein nicht
sprechen. Reini, wenn ich noch näher rangehe, dann habe ich das Ding am Zäpfchen, okay?
Ja, genau, da muss das es liegen. Deshalb sind die doch so klein.
Wir sind jetzt schon bei einer ziemlich ekligen Blowjob-Situation. Ich habe das Ding wirklich fast im Mund. Aber ich könnte, wenn ich den Spuckschutz wegmache, ich habe so einen Spuckschutz davor.
Ja, du spuckst doch nicht. Jetzt,
also. Ich spuck, also wenn einer gar nicht spuckt, dann ich. Der wird abends immer ausgewrungen von so zwei Hausgnomen. Die kommen dann hier und dann baden die in meinem Sabber. Reini, es ist so schön, dich wieder zu hören. Es ist auch toll, dass du trotz deiner langen Auslandsaufenthalts immer noch so flüssig Deutsch sprichst. Ich finde das immer beeindruckend, wenn Leute wie Steffi Graf oder so in Amerika leben und auf einmal nur noch so brüchiges Deutsch sprechen können, obwohl sie 30 Jahre in Deutschland gelebt haben. Weil du, Reini, du lässt dich von anderen Ländern überhaupt nicht beeinflussen.
Ich meine, ich war in Thailand. Hast du mal versucht, diese Sprache, also ich meine, so eine Sprache wie...
Ist lustig, ne?
Ja, es ist schwierig, weil du kriegst, also ich kann nicht mal einzelne Worte voneinander abtrennen, wenn ich Leute halt Thai sprechen höre oder irgendwas so in Richtung Asien. Wenn du irgendwie verwandte Sprachen hörst, wie Italienisch, Spanisch, Englisch oder was auch immer, da kannst du zumindest noch einzelne Worte oder Sätze auseinanderhalten und bei allem, was...
Du kannst fast in jeder retroromanischen Sprache immer irgendwas ableiten, aber bei Thai beispielsweise, was sich ja so getrennt von unseren europäischen Sprachen entwickelt hat, da ist ja nichts, aber auch gar nichts, was irgendwie ähnlich klingt.
Ich habe auch
alles wirkt zu so einer. Das Geile bei, ich werde oft Thai massiert, ich mag das sehr gerne.
Und diese ich wurde auch Thai massiert, das erste Mal in meinem Leben überhaupt.
Das erste Mal im Leben von einer Frau berührt.
Und ja, wie war's? Oh.
Wie war's denn?
Es hätte fester sein können hier und da.
Was? Fester?
Ja.
Dann kann ich dich mal zu Frau Rung schicken von Linlin Thai Massage in Köln. Die macht dir aber mal richtig links und rechts.
Nein. Wir wussten ja, dass eine Thai Massage schon hart sein kann und haben bitte sehr leicht angekreuzt. Und das war auch vollkommen okay. Es hätte nicht geschmerzt, wenn es ein bisschen fester gewesen wäre, aber es war entspannt. Ich wurde auf so einem Holzsteg mit Blick aufs Meer draußen
passiert. Willst du die erotischen Vorstellungen unserer Zuhörerin noch mehr verstärken, Reini? Wie nackt warst du? Hattest du nur so ein Sumo-Slip an, den sie dir so in der Arschfalte hochgezogen haben?
Nein, ich hatte wie soll man das nennen? So ein Hemd wie der Gründer bei Jurassic Park, so ein viel zu großes weißes Hemd.
Du meinst wie John Hammond?
Ja, genau, John Hammond. So ein viel zu großes weißes Hemd und so eine Mischung aus Rock und Hose, so eine Schlabberhose, die man da zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das war sehr gemütlich.
Stopp, aber was? Du wurdest im weißen Hemd und Hose massiert?
Ja.
Warum das denn?
Was weiß ich?
Haben die, war das bei den anderen Gästen auch so oder haben die dich angeguckt und haben gesagt,
nee, du das Pisser.
Reini, ich will ja nichts sagen, aber normalerweise ist Thai-Massage, also ich gehe immer zur gleichen Dame und Frau Rung ist eine Sackerpreiserin. Du siehst schon, wenn die erstmal, die hat dann immer so der super durchtrainierte, winzig kleine Frau, ich würde sagen, die ist so, die würde Sylvester Stallone in Over the Top einfach die Hand abbrechen. Also die ist so stark, diese Frau, das ist unfassbar. Und die ist winzig, ne? Die ist noch kleiner als meine Frau. Und Frau Rung, die zieht hier so ein, also man kriegt, ne, natürlich muss man mit Unterhose sich nackt dahinlegen, nur mit Unterhose. Und dann zieht die Unterhose auch noch so hoch, dass die Arschbäckchen freiliegen. Und das ist wirklich, wirklich, wenn man das allererste Mal in Gegenwart von jemandem, den man überhaupt nicht kennt, eigentlich komplett nackt, nur mit so einem, weißt du, mit so einem Dreieckslip, den eigentlich sonst nur Oberstudienräte tragen, vor so einer Frau liegt, die dann so zwischendurch immer sagt, tu weh, tu weh, na. Und ich sage immer, nein, nee, tut nicht weh. Gut, gut. Und die, das Süße ist, dass die immer, also die, da sind so 10 Kabinen nebeneinander, ne, meistens liegt meine Frau neben mir und daneben noch andere Gäste. Und dann sprechen die Damen immer so ein Thai, aber so ganz leise und ganz sanft. Ne, so wirklich so, doha, doha. Und dann die anderen so, und ich weiß genau, die haben gerade gesagt, mein Gott, ist dieser fette, hässliche Sack unattraktiv, ist einfach abartig. Gott, die müssten mir eigentlich das Doppelte zahlen, dass ich in seinem speckigen Rücken rum. Und dann alle anderen immer so, ne? Und dann ist es vorbei. Dann geht eine von den Damen raus in den Backstage-Bereich, wo die ihre Küche haben und so einen Aufenthaltsraum und so. Und dann reden die in einer Lautstärke aufeinander ein, wo du denkst, Alter, die müssen aber jetzt echt was nachholen, dass sie jetzt 8 Stunden hier fast geschwiegen haben. Die Tür geht hinter ihnen zu und du hörst nur, da, 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 da. Ich weiß, das klang jetzt nach Mars Attacks, aber es ist wirklich, ich kann die Sprache nicht imitieren, aber die brüllen dann dermaßen unzusammenhängend, für mich nicht nachvollziehbares Teil. Kauderwelsch, aber so nett, die Leute wirklich, das sind ja so einfühlsame, nette Menschen, also die Thais sind einfach, das darf man überhaupt nicht so, das sind so ethnische Vorteile, die Thais der Deutsche, das darf man gar nicht sagen.
Aber in Thailand,
Gastfreundschaft.
Ja, genau.
Ist definitiv, ist Balinese ist nicht Thai, aber ist auch so gastfreundlich.
Also in Thailand war es generell sehr gastfreundlich, im Gegensatz zu Deutschland, wo man gerne mal vom Taxifahrer angemault wird.
Dass man nur 4 Kilometer fährt. Er hätte jetzt 1 Stunde am Bahnhof gestanden. Was sollen die Scheiße? Erlebe ich immer wieder und denk so, Alter, tut mir leid, ich kann jetzt leider nicht bis nach Hessen fahren, damit das sich für dich lohnt.
In Thailand war es tatsächlich, also die Leute waren alle super nett. Zumindest, also liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir in den Touristengebieten rumgerannt sind und in Bangkok, aber die Leute dort waren echt super nett.
Natürlich ist es immer ein ethnisches Vorteil. Diese Leute sind nett, diese Leute sind nicht nett. Das ist natürlich alles Blödsinn.
Ja, ist aber auch eine Kulturfrage,
aber,
ne?
Aber eine Kulturfrage, eine gewisse Höflichkeitsfrage, die ist sicherlich dort, also der Umgang ist anders geprägt. Durch eine andere, besonders in vielen asiatischen Kulturen ist es ja einfach so, dass das eine ganz andere Kultur der Höflichkeit gepflegt wird. Also stell mal vor, der deutsche Bankchef würde sich öffentlich entschuldigen für das, was die Deutsche Bank in den letzten Jahren verbrochen hat. Oder es würde irgendein Wirtschaftsboss, der VW-Chef, beispielsweise der VW-Chef, würde eine Pressekonferenz machen und würde sagen, ja klar, ich wusste von allem, ich bin hauptverantwortlich, ich entschuldige mich bei meinen 115.000 Mitarbeitern oder noch mehr dafür, dass wir jahrelang beschissen haben und das lief natürlich alles über obere Direktive. Erinner dich mal an Fukushima oder so, da stand der Chef des Atom, das sind jetzt Japaner, keine Details, aber da stand der Chef der Energieversorgerfirma, die dieses Fukushima-Werk gebaut hatte, auf der Pressekonferenz und hat geweint und sich verbeugt und sich entschuldigt. Weil es kulturell halt ganz anders geprägt ist mit Verantwortung übernehmen. In unseren Breitengraden ist einfach völlig klar, dass man versucht, die Verantwortung erstmal wegzuschieben, so weit wie möglich. Das heißt nicht, dass da alles besser läuft, aber das ist auf jeden Fall einer der Anteile dieser Kultur, die ich deutlich beeindruckender finde.
Ja, ich fand es beeindruckend, wie freundlich und nett die Leute waren. Also.
Und du hast dich wohlgefühlt. Du bist jetzt knackebraun, du bist wie David Hasselhoff in der ersten Staffel
von Baywatch. Ich werde höchstens rot. Deshalb renne ich auch die ganze Zeit mit Sunblockern durch die Gegend, was ja auch so zu empfehlen ist. Ich weiß nicht, also wir waren eine Woche noch auf so einer Insel, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben und sind dann später nochmal nach Bangkok zurück. Also ich habe die meiste Zeit irgendwie in der Stadt verbracht und war dort unter anderem bei einem Kochkurs.
Ein Kochkurs?
Ich habe so einen Kochkurs mitgemacht, das ist auch so ein Touri-Ding, aber sehr nett. In der, wie hieß sie nochmal? Ich glaube Silom Kitchen irgendwas. kommst quasi hin morgens um, ich weiß gar nicht, wie wir da waren, ich glaube 9, dann ist die Köchin da, die so eine Gruppe betreut, wir waren glaube ich insgesamt 8 Leute, nimmt sich die, jeder kriegt ein Körbchen in die Hand gedrückt und dann geht man erstmal zusammen auf den Markt.
Wie, ihr seid also mit einer Thai-Köchin zusammen auf den Markt gelaufen?
Genau. So auf dem Markt, wo die Einheimischen auch einkaufen und haben mit der zusammen dann die Zutaten für den Tag eingekauft, was halt so gekocht wird für verschiedene Gerichte. Das war super nett gemacht. Die hat sich dann halt immer an den Stand hingestellt, hat dann die entsprechenden Gewürze genommen, dazu ein bisschen was erzählt, was das ist, wie man das verarbeitet, was halt landestypisch ist, was man auch außerhalb bekommt und so. Und ja, dann ist man mit der einkaufen gegangen. War sehr nett, also so ein Stündchen auf dem Markt.
Und sie sprach Englisch. Unterwegs.
Genau, ja, die sprach ein perfektes Englisch, war super gut zu verstehen und hat sich auch echt Zeit genommen für jeden und so und war super. Also das Einkaufen also
ist so auf dem Markt. Ist so eine Art Touristenunterhaltungsnummer, dass
genau.
Man da mal lernt, auf Thai-Art zu kochen.
Ja, genau. Genau.
Aber ich meine, jeder, der mal in so einer Thai-Wok-Küche war, ist ja einfach unfassbar. Ne? Weißt du, in Deutschland hängst du hier rum mit deinem scheiß Elektroherd oder deinem und brichst dir 20 Minuten ein für ein Rührei ab und dann siehst du da, wie die mal eben in anderthalb Sekunden ein komplettes Mahl mit allem drum und dran fertig zubereiten, weil allein der Wok 12.000 Grad heiß ist.
Ja, aber genau das machst du in dieser Kochschule dann auch. Also wenn du alles eingekauft hast, dann setzen sich halt alle zusammen, gehen die Zutaten einmal durch. Da wird natürlich hinter den Kulissen eine Menge von anderen Leuten noch vorbereitet, aber du stehst nachher auch an deinem eigenen Wok, schmeißt den Scheiß da rein mit dem Gasbrenner. Es hat gefühlt 1 Million Grad und du kochst dann da dein Curry. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, eine Suppe, ein Curry, einen Salat, verschiedene Teiggerichte halt gekocht und dann auch jeder so scharf,
wie er es gerne können Sie auch möchte. Tiramisu? Ich glaube, man sollte in Thailand immer sagen, ich möchte gerne nicht so scharf, oder?
Ja, das sollte man.
Also ich gehe öfters Thai essen so und die passen das ja schon auf europäische Qualitäten an. Und dann war ich mal mit einem Kumpel da, der wollte den Dicken markieren und hat dann so gesagt, ja, machen Sie mal scharf. Und die Dame, die dort immer bedient, die sehr nett ist, sagte dann, wirklich scharf? Und wirklich scharf. Und dann hat die das, also ich glaube, er lebt nicht mehr. Ich weiß nicht, es kann sein, dass er in der Nacht verstorben ist. Auf jeden Fall saß er mir gegenüber mit einer hochroten Bombe. Der Kopf war einfach nur noch rot. Du sahst, wir versuchten irgendwie cool dabei zu bleiben, aber es war gar nicht cool.
Das ist kulturell
so geprägt, dass die einfach völlig andere Schärfe ertragen können als wir lächerlichen Europäer.
Ja, das, was wir da gegessen haben, ich meine, die machen ja sogar Salat scharf, ne? Also wir haben so einen Salat aus irgendwie Karotten und was weiß ich nicht was gemacht, also sah aus wie so ein Krautsalat und selbst da hauen die nochmal 5 Chilis rein. Also das heißt, ja, du isst einen kalten Salat und der ist scheiße scharf.
Ich habe ja früher gekellnert in einem Brauhaus und wir hatten einen Koch aus Bhutan, ein sehr cooler Typ, winzig klein, einer der kleinsten Männer, die ich je getroffen habe, also er war wirklich so mini-mi-klein, ne? War vielleicht 1,30, war aber, also du merktest von vornherein so, mit dem ist, also nicht verarschen, auch keine doofen Sprüche oder so, der meint's ernst, so, ne? Der beißt dir zwar im Stehen den Sack ab, aber der macht das dann auch, also der war richtig hart, der Typ, so, ne? Der hat die heißen Pfannen, die wir da hatten, wir hatten so Brauhauspfanne und so ein Scheiß, die hat er auf dem Arm getragen. Wir Kellner 3 verschiedene Arten von Spültuch drüber, ne? Damit der Arm nicht komplett verbrennt, der hatte einfach komplett verbrannte Arme, es war ihm scheißegal. Der wollte auch allen zeigen, dass er ein harter Motherfucker ist, aber er war es auch. Ja. Der saß da immer da und hat abends Currywurst gegessen, was jetzt, glaube ich, in Bhutan keine Standardspeise ist. Und dann hat irgendwie ein Kollege mal bei ihm probiert und hat gesagt, ey, das ist unessbar. Und dann habe ich auch probiert. Und er hat das halt für sein Schärfeempfinden so gewürzt. Das konntest du nicht mal auf die Zungenspitze tun. Auf einmal brannte dein ganzer Körper, als hättest du Säure getrunken. Das war so krass. Bhutan, also oben bei Tibet, die Ecke, da muss auch unfassbar scharf gegessen werden. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Wir hatten diese schärfsten Chilis der Welt. Ich weiß nicht, wie die heißen. Es gibt ja dann noch diese Scoville-Salbe. Also diese Dinger, die man so noch ins Essen tun kann, ohne dass es völlig katastrophal wird. Und die hat er gekaut wie Kaugummi. Und wir standen alle so, dachten so, Alter, das ist doch nicht sein Ernst. Dann hat der Spüljunge mal das versucht, so, ne, irgendwie für einen Zehner so, ist doch auch mal ein, der ist fast gestorben. Schärfe ist aber ja auch, soweit ich das physiologisch weiß, auch eigentlich nur eine Illusion. Das existiert ja gar nicht, ne? Also dieses Verbrennungsgefühl, das wir haben, ist ja nur eine Illusion. Das ist ja, der Körper glaubt, man würde brennen.
Genau, es werden, glaube ich, die gleichen Rezeptoren wie bei Hitze angesprochen.
Auf der genau, aber, so. Aber grundsätzlich, wenn du diese Rezeptoren ausschalten würdest, was jetzt etwas, also würde, oder trainieren würdest, wie das die Menschen aus dem asiatischen Raum ja offensichtlich tun, ist das damit verknüpfte Schmerzempfinden nicht mehr da. Also es ist jetzt ja nicht, du nimmst ja kein Gift zu dir. Das Zeug ist ja an sich verdaubar und du kannst es zu dir nehmen. Es ist nur so, dass dein Körper dir signalisiert, ey, du hast gerade was im Mund, was unglaublich heiß ist oder was.
In gewissen Mengen. Ne? Also für Pflanzen ist das ja eigentlich so ein Abwehrmechanismus, dass sie nicht gefressen werden. Ne? Also diese Entwicklung von Schärfe, so wie Senf oder halt Chilis.
Aber ja, da gibt es Unterschiede. Meine Frau kommt gerade ins Zimmer rein. Also sieht wirklich aus, also ich weiß nicht, das sieht so aus wie Synchronschwimmen, was sie gerade gemacht hat, weil sie mit den Armen so süß gewedelt hat, damit sie nicht hörbar ist. Och, ist das süß. Sie musste sich nämlich, wir sind ja an der Ostsee reinigen. Ne? Ich war ja jetzt 2 Tage an der Ostsee auf Tour. Jetzt in unserer Fevo an der Ostsee. Und deswegen ist heute auch alles so mega improvisiert und wir teilen uns halt hier einen Raum gerade, weil diese Wohnung jetzt nicht so groß ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier am Podcast vorbeileben, aber sie ist ein Podcast-Mädchen, sie weiß, wie wichtig diese Aufgabe ist. Übrigens, wir lassen diesen Podcast nie wieder ausfallen, Rainer, das machen wir nicht nochmal. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen in dieser Woche. Ne?
Es ging nur leider nicht anders.
Reini, nächstes Mal produzieren wir die Scheiße vor. Wir erfinden einfach, wir machen 5 Folgen, in denen wir Schlagzeilen erfinden, die etwa ich sind. Weißt du, so im Sinne von der und der festgenommen, aha, der also ein Kinderschänder. Wir gucken einfach, was so realistisch ist.
Wir können auch einfach so ganz allgemein bleiben. Wir können sagen, Fortschritte im Bereich von irgendwas, ohne zu sagen, was die Fortschritte sind.
Gurkenzucht. Ja. Reini, ich bin immer wieder, das muss ich jetzt mal sagen, weil ich war die letzten Tage auf Tour. Ich war in Hamburg, bin dort angequatscht worden auf unserem Podcast und jetzt war ich jetzt wieder hier im Norden. Und vorgestern war ich in Neumünster, da hat mich der nette Florian mit seiner Freundin angesprochen zum Beispiel. Gestern Abend wurde ich auch von einer jungen Frau angesprochen, die gesagt hat, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ich glaube, es war Sandra. Sandra sagte, sie hätte letztens eine Meniskusoperation gehabt und hätte dafür tagelang im Bett liegen müssen, ohne irgendwas machen zu können. Und in dieser Zeit hätte sie alle Alliterationen am Arsch folgen hintereinander weggehört. Und das wäre ganz, ganz toll für sie gewesen, hätte ihr wahnsinnig viel Lachen in eine ganz düstere Zeit gebracht.
Ja, guck mal, das ist unser Zielpublikum, Leute, die nicht wegrennen können.
Wir wollen die Gelähmten, okay? Nein, aber das sowas, wenn du sowas hörst und denkst so, wow, die hat da echt, weil ich erinnere mich an das letzte Mal, als ich im Krankenhaus gelegen habe und nicht weg konnte und mich wahnsinnig eingesperrt gefühlt habe, dass das anscheinend wirklich den Leuten große Freude macht, uns zu hören. Das finde ich sehr schön. Und sie sind mir gegenüber auch immer großzügiger in Bezug auf meine freche Fresse. Weißt du, weil ich meine, ich bin ja am Anfang, bin ich ja kritisiert worden und ich kann damit auch leben.
Aber das wird jetzt, auch wieder kommen.
Das wird wieder kommen. Ich werde auf jeden Fall wieder irgendwas sagen, wo ich Zielgruppen oder Randgruppen mit beleidige. Das wird passieren. Wahrscheinlich wird mich heute die Vereinigung der Thai-Masseurinnen noch beschimpfen, dass ich ihre Sprache nachgemacht habe, als wären sie Mars-Attacks-Klone. Aber ich kann nicht anders. Es ist halt so. Das ist halt ein bisschen meine Art. Du bist der ausgleichende Geist in dieser Geschichte, Reini. Du bist sowas wie der Neutralisierer. Du bist wie die Base, die man in eine Säure kippt.
Weißt du? Oh Gott, jetzt fängt er an mit Wissenschaft.
Ja, ich bin halt der von uns beiden, der Wissenschaftler ist, das muss man ja auch sagen.
Herr Dr. Bielendorfer, ne?
Ich bin Akademiker, ich wollte gerade Physiker, ja. ich bin Psychologe, ich weiß schon gar nicht mehr selber, was ich bin. Hast du irgendwelche Probleme, die ich behandeln kann, Reini? Ich würde dich so gerne mal beim Psychologen sehen, du wärst total ungeeignet dafür.
Was
du bist
denn?
Der letzte Typ, da du wärst sitzen, total ungeeignet, da hinzusetzen und irgendwie dich zu öffnen. Da wärst du so der Allerletzte, so, weißt du? Du wärst der Allerletzte, aus dem man irgendwas rausbekommt. Ich glaube, du bist das Fort Knox der psychischen Verschlossenheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich mit dir hinhockt und du nach einer halben Stunde da sitzt und dir Tränchen die Augen runterlaufen. Ich glaube, am Ende heult der Therapeut und du stehst auf und umarmst ihn.
Wird alles wieder gut.
Wird alles wieder gut. Mir geht's gut, aber es tut mir leid, dass es Ihnen jetzt so schlecht geht. Ich finde, du bist echt ein Typ mit einer sehr, es gibt so Menschen mit einer sehr starken psychischen Konstitution, weißt du? Also natürlich erlebst du auch Dinge in deinem Leben, die dich schwer bedrücken und die dich traurig machen, wie jeder andere Mensch auch, aber es ist ja immer das, wie man damit, man nennt das im Englischen, wie man damit coped, also wie man damit umgeht. Das ist bei dir, finde ich, glaube ich, so bist so ein Typ, der viele Dinge in seinem Leben sehr gut in der Lage ist, emotional zu verarbeiten.
Ja, das ist ja auch eine Frage, was man davon so mitbekommt und was nicht, ne?
Oh Gott, Reini, du bist doch jetzt nicht gerade aus dem Bett aufgestanden und hast dich aus der Embryonalstellung weinnackt gequält.
Nein,
indem du dir deinen Namen in den Arm geritzt hast mit einem Bleistift und jetzt bist du gerade wieder eine Stunde halbwegs auf Kurs mit mir, oder?
Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie seine Höhen und Tiefen, ne? Und
ich
so
nicht.
Mit.
Doch, klar.
Wenn du irgendwie mal zu viel Stress hast, also ich weiß nicht, so die Situation, als ich meine Dissertation geschrieben habe, gleichzeitig noch das Buch irgendwie, das erste auf der Liste hatte, Job gewechselt habe, mehrfach umgezogen bin, es meinen Eltern nicht so gut ging, da war ich schon ziemlich am Rand von dem, was ich aushalten könnte, würde ich sagen.
Das war jetzt auch nicht, dass das falsch verstanden wird. Es war nicht so gemeint im Sinne von, dass das irgendeine Wertung hat. Also
ich bin gefühlskalt.
Man ist stärker oder schwächer oder man ist besser oder schlechter, weil man in der Lage ist, mit seinen Gefühlen besser umzugehen oder weniger oder sagen wir mal, schlimme Ereignisse zu verarbeiten oder nicht. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Jeder Mensch hat seine völlig eigene Art, mit Dingen umzugehen und jede dieser Arten ist legitim. Man spricht da halt von Psychohygiene, wie weit man in der Lage ist, beispielsweise traumatische Erlebnisse zu verarbeiten oder halt auch nicht. Das ist aber nicht wertend gemeint. Ich meine damit einfach nur, dass ich zum Beispiel in meinem persönlichen Umfeld immer wieder überrascht war, dass die Menschen, die ich als am stärksten empfunden habe, dann doch in Situationen am schwächsten waren, dass Freunde von mir Depressionen bekommen haben, wo ich das nie geglaubt hätte.
Ja, gerade das Thema Depressionen, ne, das ist, trifft ja häufig. Also häufig taucht das irgendwie so auf, dass es Leute sind, die man irgendwie als, bei denen man das nicht erwartet hätte, die halt irgendwie immer fröhlich wirken und so. Na, es gibt ja auch irgendwie tausend und ein Bild davon, dass irgendwie, dass man Depressionen Leuten nicht ansehen kann. Ne? Also es ist nicht, jemand, der depressiv ist, ist nicht derjenige, der den ganzen Tag in der Ecke sitzt und heult oder so, sondern es kann jemand, also nicht zwingend, es kann jemand sein, der den ganzen Tag lustig ist und aussieht, als ob er Spaß hat und trotzdem ist er innerlich irgendwie, liegt er in so einem Loch, aus dem er nicht rauskommt.
Ja,
viele
der bekanntesten Komiker der Welt, Ryan, mein Lieblingskomiker überhaupt, Robin Williams, war schwerst depressiv, das war öffentlich auch nur in gewissem Maße bekannt, der hat sich auch das Leben genommen.
Wie ist nochmal der Fußballer?
Robert Enke.
Genau.
Robert Enke, kennst du den Witz vom großen Klavalli?
Nein.
Kommt ein Mann zum Psychologen und sagt, Herr Doktor, ich bin so traurig, ich weiß überhaupt nicht mehr weiter mit meinem Leben, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich glaube, ich bin depressiv. Und dann sagt der Arzt, gehen Sie doch in den Zirkus und lassen Sie sich ein bisschen aufmuntern, heute ist der große Klavalli in der Stadt. Und der Mann sagt, ich bin der große Klavalli. Das ist ich habe ihn jetzt sehr abgekürzt erzählt und er heißt im Original wird es auch nicht Klavalli, ich weiß nicht mehr, wer er hieß, aber das stimmt. Ja, also mir wird das auch oft vorgehalten, so der Clown, der eigentlich zur Melancholie neigt, ich habe das auch, ich habe auch melancholische Anteile in meiner Persönlichkeit. Depression ist so eine Sache, die in unserer Gesellschaft immer noch mit Schwäche assoziiert wird, die mit Krankheit assoziiert wird. Also
ja, und vor allem also
mit einer verschuldeten Krankheit.
Ja, dieses reiß dich mal zusammen.
Ja, völlig bescheuert. Aber man hat diese Tendenz, das zu Menschen zu sagen, reiß dich mal zusammen, dir geht's doch gut oder so. In Relation zu Menschen, die in Kriegsgebieten leben, geht's nämlich jedem gut. Ne? Meine Oma hat zum Beispiel auch immer gesagt, ja, wir haben ja den Weltkrieg überlebt, warum sollte denn irgendjemand traurig sein, weil das und das. Ne? Und natürlich haben die ganz anderes Leid erfahren, aber wie man damit umgeht oder wie man darauf reagiert oder ob man halt einfach aus dem Nichts heraus depressiv wird.
Ich wollte gerade sagen, also gerade so Depressionen, ne, das muss ja nicht mal einen Grund haben. Kann einfach eine Fehlfunktion in deinem Kopf sein, also ein Stoffwechsel, der nicht ordentlich funktioniert oder ähnliches und bist einfach am Boden zerstört und traurig, ohne einen Grund zu haben, ohne zu wissen, warum du traurig bist.
Was es dann noch katastrophaler macht, weil du den Ansatz nicht findest, wie du es lösen kannst.
Ja,
ne? Und ich glaube, dass das wirklich in den nächsten 50 bis 100 Jahren eine ganz andere gesellschaftliche Anerkennung bekommen wird, das Thema Depression. Es wandelt sich ja sowieso jetzt schon, aber wir leben trotzdem immer noch in so einer Gesellschaft, in der von dir verlangt wird, zu funktionieren. Und das ist einfach in manchen Situationen des Lebens überhaupt nicht möglich. Also ähnlich wie bei einem Trauerfall zum Beispiel, wenn jemand stirbt, der dir nahe ist, dann sagen alle Leute in diesem Moment, nimm dir Zeit dafür, ist alles schon gut. Aber 3 Wochen später oder 8 Wochen später haben die schon wieder vergessen, was dir passiert ist. Nicht
ja,
wirklich
genau.
Vergessen.
Und dir geht es nicht zwingend besser.
Dir geht es nicht zwingend besser, dir geht es im Zweifelsfall sogar schlechter. Und trotzdem, die Welt dreht sich halt weiter, nur du selbst nicht. Und ich glaube, dass das für ganz viele Menschen, man wird nicht nur wegen Trauerfällen depressiv, aber dass das zum Beispiel so Dinge sind, die wirklich schwierig sind.
Ja, also mir geht das mit meinen Eltern so. Also ich denke jetzt nicht jeden Tag daran, irgendwie, dass meine Eltern halt gestorben sind, sondern dass so bei irgendwie Ereignissen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie, was weiß ich, Dissertation fertig, ne? So hier, Studium hat endlich ein Ende, Doktortitel in der Tasche, ne? Und so der erste Reflex, den ich dabei gehabt hätte, wäre sonst gewesen, so, ich fahre mal bei Mutti vorbei und erzähle der das, weil die das sehr freut, ne? Und dann wird dem gleichen Moment bewusst, so, ja, nee, halt nicht.
Ne? Genau. Das ist sicherlich eine der Sachen, die daran richtig schwer sind. Dann kann ich mir vorstellen.
Naja.
Reini, jetzt haben wir aber hier das Thema richtig gekippt. Ne?
Ja, ist schlimm.
Sollen wir die Leute mal wieder ein bisschen hochholen? Das ist ja fürchterlich. Das ist ja, wir wollen ja hier nicht der Depri-Podcast mit Reini Remfort und Depri-Basti sein, sondern wir wollen den Leuten ja auch ein bisschen was Positives mitgeben. Ja,
ich habe
mir was ausgedacht, was wir noch besprechen müssen, Reini. Deine Lieblingsserie, als du ein Kind warst, Zeichentrick oder real, ist egal.
Also als ich ganz klein war, habe ich Inspektor Gadget gerne geguckt. Aber eigentlich so dieses ganze morgens, Samstagmorgen, 6 Uhr anfangen, Zeichentrickprogramm. So, das war eine schöne.
Hast du noch den lila Launebär gesehen?
Den lila Launebär mit Matti.
Matti, ja. Matti, warum bist du denn heute so schlecht drauf? Eigentlich ist der lila Launebär und Matti auch nur sowas wie ein Vorspiel zu uns beiden gewesen. Ja.
Das ist die Frage,
ich bin
wer
Matti,
ist,
du bist, ne? Der lila Launebär. Ja. Das habe ich total gerne geguckt. Ich habe sowieso 6 Uhr morgens ging die Glotze an. Meine Eltern pennten noch. Die waren ja froh, weil die 5 Tage gearbeitet hatten. Dass Ruhe im Karton war. Und der kleine Basti saß da in seinem Schlafanzug und guckte Kinderserien auf RTL damals. Radio Television Luxemburg, wie es man es damals noch genannt hat.
Man muss jetzt auch sagen, das war auch früher ein anderes Fernsehprogramm, als es heute ist.
Ich weiß nicht, ob man das in diesem, also man kann jetzt nicht behaupten, dass die Gummibärenbande, die DuckTales oder von mir aus dann auch später, ja, kam San Diego oder sowas, dass das jetzt pädagogisch so wertvoll war, dass wir damals nur gebildet worden sind. Also sowas.
Nein, ich rede nicht von,
oder so lief nicht ständig.
Ich rede nicht von pädagogisch wertvoll, aber es war zumindest nicht so dumm flach, wie es heute viele Sachen gibt.
Jede Generation hat ja ihr eigenes Ding. Zum Beispiel habe ich mir dieses Crazy Town Teil angeguckt, wo letztens der Darsteller gestorben ist. Der Karl Stefan Stefansson hieß er, glaube ich. Der hat bei Crazy Town, das ist so eine quietschbunte isländische Serie gewesen. Kann ich, also ohne jemandem nahe zu treten zu wollen. Und der Typ war, glaube ich, auch einfach ein guter und lustiger. Der hat da den Bösewicht, den Robbie Rotten gespielt, glaube ich. Ich kann das keine 3 Minuten ertragen. Das ist unerträglich für mich. Es ist das Plastik bis zum geht nicht mehr. Leute in Verkleidungen mit komischen Plastikfrisuren, da komme ich gar nicht drauf klar. Und es spricht mich natürlich jetzt als erwachsener Mann auch nicht mehr an. Dagegen zum Beispiel, wenn ich mir eine alte DuckTales-Folge reinziehe, da kann ich fast die Texte noch mitsprechen. Das war nämlich so meine absolute Lieblingsserie von allen Lieblingsserien. Da habe ich jede Folge wirklich gesehen. Mein Papa hat die alle auf VHS-Kassette für mich aufgenommen.
Ja, das hat mein Vater früher auch gemacht.
Und DuckTales zum Beispiel, Gummibärenbande war auch ganz cool, aber die DuckTales haben es eigentlich gerissen, würde ich sagen. Das war wirklich so die allerbeste Serie. Und das Schlimme war, auf einem Band, der DuckTales war ganz am Ende, das hatte mein Vater nicht gesehen, da wollte er im Land der Raketenwürmer überspielen, im Englischen Tremors. Kennst du den?
Ich muss überlegen, ich habe ihn 100% schon gesehen, aber es ist ewig her, es ist halt so 80er-Jahre-Horror, ne?
Na, 1990, aber 1990,
ja, okay.
mit Kevin Bacon und Fred Ward kann ich jedem empfehlen, sich da mal reinzuziehen, weil der erste Teil, es gibt 4, glaube ich, der ist wirklich gut, der ist also aus heutiger Sicht trashig, aber der spielt in so einer Art, der spielt in Texas oder Iowa oder so, irgendwo im mittleren Westen der USA. Und dann sind so riesige 20 Meter lange Würmer unter der Erde, die immer so aus dem Loch rausschießen und Leute fressen. Die haben so 8 Mäuler, so einzelne so Alien-Münder, ne, die so aus ihrem Maul rauskommen. Und das spielt halt ganz stark so mit diesen weißen Heimmotiven. Du siehst die Viecher fast nie, sondern siehst so aus der Ego-Perspektive, die durch die Erde schießen und so. Und das war damals technisch, dafür, dass es keine Computeranimation war, es war alles mit Puppen und so, war das schon ziemlich blutig gemacht. Und die im Land der Raketenwürmer ist wirklich lustig. Also als Erwachsener kannst du den echt als unterhaltsam, trashigen 90er Jahre
Horror. Wikipedia ist er auch als Horrorkomödie geführt.
Ja, also als Erwachsener siehst du den als Komödie, aber der war halt hinten auf einem DuckTales-Tape drauf. Ich hatte 5 Folgen DuckTales geguckt und auf einmal sprang das so um und startete bei der Mitte von im Land der Raketenwürmer. Und gerade wurde so eine Frau, oder weiß ich gar nicht mehr wer, wurde in so ein Loch hinabgerissen und zerrissen von denen und so. Das war alles trashig, aber wenn du 5 Jahre alt bist, da war aber Alarm im Stamm, ey, das sag ich dir aber. Ich saß wirklich im Wohnzimmer, ich saß bei uns im, oder ich war vielleicht 8, ne, der Film muss ja schon im Fernsehen gelaufen sein zu der Zeit. Ich saß in unserem Wohnzimmer vor dem Videorekorder und als mein Vater reinkam, war ich völlig weg. Also ich habe so Panik gehabt. Ne? Ich bin wochenlang über unsere Sofas und so gelaufen, weil in dem Film ist das Hauptmotiv, dass man halt den Boden nicht berühren darf, damit sie dich nicht hören.
Ja, die frühe Version von The Floor is Lava, ne?
Genau, die frühe Version von The Floor is Lava. Und die habe ich dann ungefähr 1,5 Jahre gespielt, weil ich traumatisiert war vom Land der Raketenwürmer. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war DuckTales. DuckTales war wirklich meine absolute Lieblingsserie damals. Ich finde die auch bis heute noch unterhaltsam. Natürlich sind die Zeichnungen jetzt nicht mehr so geil. Da waren auch richtig coole Folgen drin, die man erst versteht als Erwachsener. Es gab eine Folge mit einem Kopfgeldjäger, der sah aus wie Clint Eastwood, aber als Ente. Und dann klingt irgendwie dumm, wenn man das sagt. Und ganz viele Folgen, die sich so mit Kapitalismus und so beschäftigten, was man natürlich als Kind auch nicht wirklich checkt. Ich habe mir hier The Toys That Made Us angeguckt.
Und?
Die Folge mit He-Man. Ich fand es echt spannend. Ich fand es geil, weil ich als Kind He-Man-Fan war. Und wenn du dann siehst, unter was für strangen Reißbrettbedingungen diese ganze Nummer entstanden ist. Also das kann man jetzt mal kurz so anschneiden für die Leute, die Netflix-Doku nicht gesehen haben. Da werden 8 verschiedene Kindheitsspielzeuge erklärt und He-Man unter anderem. Und ganz viele der damaligen Spielzeuge waren ja so in Filmen begründet. Ne? Es gab Star Wars-Figuren und so. Ja. Und dann haben sie sich hingesetzt, war das Mattel? Ich weiß nicht mehr. Also He-Man-Macher haben sich hingesetzt. Und haben wirklich so ganz auf dem Reißbrett gesagt, so, ja, was können wir denn jetzt machen, damit es cooler als das ist, damit es besser als das ist. Und dann haben die wirklich am Reißbrett diese ganze Welt entworfen, die totaler Schrott war. Die fanden es ja selber absurd.
Ja, und die angelegt war auf kleine Jungs, ne? Also, dass kleine Jungs das toll finden, damit zu spielen.
Ja, und besonders bedeutsam in dieser Doku war, glaube ich, dass sie haben halt Kinder beobachtet beim Spielen. Und das Wichtigste für kleine Jungs mit 5, 6 Jahren war immer, dass sie die Macht haben.
Genau.
Und daraus entstand auch diese I've got the power, genau, I've got the power of Grayscale oder so, das entstand genau daraus. Ne? Also es war wohl wirklich die Initiative, also ich wusste überhaupt nichts über diesen ganzen He-Man-Lore, ich wusste nicht, wie viele umgebende Sachen es gab.
Ich wusste nicht, wie erfolgreich das Ding war, also dass das so ein großes Teil war. Das hat doch, ich glaube, in den Jahren, in denen das populär war, sogar Barbie und so abgehängt. Ne? Also
alles abgehängt und das Krasse war, es gab dann diesen Umschwung, es hat irgendwie 900 Millionen Umsatz gemacht, irgendwie Ende der 80er und dann kam irgendwie, glaube ich, der Super Nintendo raus und auf einmal im nächsten Jahr 16 Millionen. Also die Marke ist halt hart abgeschissen. Und dann habe ich mich auch an die alten He-Man, also das war so interessant, weil die davon erzählen, wie die das aufgebaut haben. Also die haben dann erst diese Figuren erfunden, hatten aber auch keine Idee, was die Figuren bestimmt, so, ne? Also was deren Story ist. Und dann hat einer gesagt, so in einem Meeting, wo sie versucht haben, diese Figuren zu verkaufen, meinte einer, ja, aber sie haben ja gar keine Story drumherum. Und dann hat einer der Manager einfach gelogen und hat gesagt, ja, aber es gibt ja einen Comic, den wir gerade schreiben. Stimmt, und alle anderen gucken ihn an und denken so, Alter, was machen wir gerade? Total cool. Der Typ hat das einfach nur so, weißt du, in den Raum geworfen. Dann mussten sie schnell einen Comic erfinden und haben diesen Comic drumherum gezeichnet und haben eine Zeichentrickserie gemacht. Ich habe mir diese Zeichentrickserie nochmal gegeben, die ist so unerträglich scheiße, wenn man ehrlich ist. Und das Geile ist, dass am Ende Prinz Adam, also He-Man, in seinem pinken Oberteil und seinen weißen Strümpfen da steht und immer so eine völlig absurde moralische Predigt hält. Weißt du, die ganze Folge geht darum, dass er irgendwie rumläuft und Leute immer nur mit der Seite von seinem Schwert
so eine Moral. Es gab am Ende immer noch eine Moral, ne?
Aber auch so eine total aufgesetzt schlechte Moral. Also 30 Minuten lang lief der halt durch die Gegend. Das Geile bei He-Man war ja auch, der durfte die ja gar nicht mit dem Schwert hauen, weil dann wären sie gestorben. Deswegen hat er sie immer so mit der Seite und so gehauen, dass sie nur umgefallen sind. Und dann fielen die Bösewichte um und dann war aber er hatte da so einen Elf mit so einem Hut auf, der fliegen konnte, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und der war dann irgendwie betrunken nach der Schlacht. Und dann hat He-Man noch eine Minute so geradeaus in die Kamera erzählt, was Alkoholismus bedeutet. Du sitzt da so und denkst so als Erwachsener so, hat mir gerade ernsthaft der Typ da in dem pinken Oberteil erzählt, was Alkoholismus bedeutet, weil sein Freund, der fliegen kann, sich besoffen hat? Damals war so diese Message war ganz wichtig. Es musste am Ende noch eine Message mit rein.
Ja, warte mal, das gab es auch bei anderen Sachen auch. Also das war natürlich früher, aber hier bei Batman, die alten Batman, die alte Batman-Serie,
stimmt,
die hat ja auch immer noch so eine Moral am Ende und so.
Die waren aber auch geil mit Adam West, wie sie dann an der Wand langlaufen, weißt du, das Hochhaus hoch. Und du siehst halt so, dass der Umhang, den er hat, gar nicht runterhängt, weil sie halt auf ebener Fläche stehen und es einfach gedreht haben. Das heißt, er läuft eine Wand hoch, hat einen Umhang um und der Umhang hängt aber bis zu seinem Arsch einfach runter, anstatt runter zu flattern. Ja. Die Effekte waren ja so geil,
und mit dem Anti-High-Spray
und so einem Scheiß.
Ja, und alles war immer beschildert. Also an jeder Maschine war ein Schild dran, wo drauf stand, was es ist. Es gibt sogar einen Twitter-Account, der in regelmäßigen Abständen immer so Screenshots aus der Serie twittert mit irgendwelchen abstrusen Schildern, weil es so unglaublich viele waren.
Ich war vor 2 Jahren mal Gast bei meinen Freunden hier von Streter, Bender, Streberch. Ich kenne die 3 alle richtig gut, Gary, Thorsten und Hennes, und die sind echt super. Die machen einen sehr lustigen Podcast, hört euch das mal an. Und die reden ja nur über Popkultur, nur über so ein Zeug. Und eine der geilsten Geschichten, die am Start waren, die ich vorher zufällig gelesen hatte, war, dass der Joker-Darsteller aus den Batman-Serien damals, Cesar Romero hieß der, war ein geheim schwul lebender Mexikaner, der diese Rolle des Jokers gespielt hat. Und das Geile war, er war so stolz auf seinen Schnurrbart, also es war für ihn irgendwie total wichtig, dass er den nicht abrasiert hat als Joker, und sie haben ihm dann so ein Gummi drüber geklebt. Und wenn man heute die alten Folgen sieht, sieht man immer, dass der Joker halt, also dieses weiß geschminkte Gesicht hat, und unterhalb der weißen Schminke sieht man seine Barthaare, seine tiefschwarzen Barthaare. Das sieht so absurd aus bei der alten, die Ur-Joker-Variante, ne?
Diese 60er-Jahre. Gibt's sie eigentlich irgendwie auf YouTube oder so? Weil sowas wie DuckTales oder Gummibärenbande oder so, da findest du ja mittlerweile alle Folgen irgendwie auf YouTube. Kann man auch einen schönen Abend mitmachen, einmal die Gummibärenbande komplett durchgucken. Hält man wahrscheinlich nicht auf Dauer aus, aber man kann ja eine Folge DuckTales einstreuen.
Das wäre sehr schön, wo wir gerade gemeinsames Gucken von Sachen ansprechen, Reini. Ich glaube, die Community wird langsam ein bisschen unruhig. Das Kinoding, ich glaube, es hätte letzte Woche stattgefunden.
Echt?
Reini, wir sind nicht so richtig gute Gastgeber, habe ich das Gefühl.
Nee, wir sind da drin wirklich schlecht. Vielleicht sollten wir mal eine Agentur damit beauftragen.
Eine Agentur damit beauftragen. Reini, ruf bitte eine Agentur. Die Agents of S.H.I.E.L.D. oder wen möchtest du anrufen, Reinhard?
Ich habe in meinem Kalender stehen, dass wir den 25. oder 26.3.
Ja, so. Reini, aber bis dahin wird das jetzt etwas schwierig mit Kino finden, oder möchtest du jetzt mal kurz durch Dortmund fahren, schellen?
Ja,
ich glaube nein. Ich habe das auch drin stehen, das stimmt. Also, ja, ich meine, ich würde das machen, ne? Ich wäre am Start, Reini. Warte mal, ich guck mal kurz hier rein. Also wenn wir jetzt sagen würden, ne, wir würden den 25. März als Startdatum aber bis dahin kriegen wir gar keine Kopie von Zurück in die Zukunft mehr und so.
Ja, rein. Inklusive Lizenz und so, ne? Uns hatte jemand geschrieben vom Unikino in Dortmund oder so. Das wäre dann halt in einem Hörsaal. Das
ist mir doch egal.
Ich hätte ja lieber so ein kleines Kino, so mit Charme.
Ja, Reini, und ich hätte gerne, ich sag jetzt nichts.
Wir wissen alle, was du gerne hättest, aber auch wenn die Werbung im Internet das immer verspricht, das funktioniert nicht.
Hallo, ich bin Dr. Gerhard. egal, was wollte ich denn jetzt sagen hier? Ja, aber 25. März, Reini, kriegen wir das noch gerissen?
Ich weiß nicht, also ich hab...
Wir machen das jetzt so, hör zu. Morgen wird die neue Folge released. Wir nehmen am Samstag auf. Wenn ihr uns morgen, ihr schreibt uns morgen E-Mails auf den Account info@bastianbielendorfer.de. Wenn ihr es für realistisch haltet, ein Kino am Start zu haben für den 25. März 2019, also in 3,5 Wochen, an dem theoretisch machbar wäre, dass Reisereini und Ostsebasti gemeinsam für euch im Ruhrgebiet, ja, also Dortmund, Bochum, sonst was, eine Blu-ray einlegen und wir gemeinsam mit euch gucken, und ihr würdet auch, also ihr sollt jetzt nicht schreiben, dass ihr kommt, aber wenn ihr irgendeinen Zugang zu einem Kino habt, an dem das am 25. März gehen würde, von mir aus auch Hörsaal, dann versuchen wir es möglich zu machen. Reini,
ja,
eingeschlagen?
Ja, können wir sehr gerne machen. Also ich habe es bei mir im Kalender stehen, ich habe nur bisher keinerlei Zeit für irgendeine Form von Organisation gehabt.
Du hast aber nicht an dem Tag Fußpflege oder so, dass mal wieder einer an deine alten Klösen ran muss.
Warte mal, habe ich da was? Ja, nein. Ich bin einen Tag vorher mit Minkorrekt live in Karlsruhe, und 2 Tage später bin ich, glaube ich, an der Universität Duisburg.
Ja, weil Universität Duisburg ist ja schon
mal. Ja, genau. Das passt. Das ist ja direkt in der Nähe.
Okay, also Community, schreibt uns info@bastianbielendorfer.de. Wenn ihr irgendeine Möglichkeit seht, uns am 25.03. ein Kino zu öffnen, einen Kinosaal zu öffnen, irgendwo, wo man Blu-ray-Player ranhauen kann und gemeinsam zurück in die Zukunft guckt. Natürlich, Reini, wir sagen das jetzt mal so, als öffentliche Gratis-Veranstaltung. Ne? Sollten wir wahrscheinlich so machen, weil sonst werden wir, glaube ich, verklagt, Reini, oder?
Ja, ja.
Das wir können ja an dem Abend einen Hut rumgehen. Also du und ich weiter unser luxuriöses Leben im Reichtum
führen. Ja, aber es muss in irgendeiner Form halt lizenztechnisch okay sein, ne?
Oder im Notfall gucken wir scheiße, wie im Land der Raketenwürmer. Ich glaube, da interessiert sich wirklich keiner mehr für, Reini. Da müssen wir halt erstmal langsam antreten, weißt du? Machen wir Zurück in die Zukunft im Herbst, wenn wir wissen, dass wir nicht sofort verklagt werden. Verstehst du?
Oder wenn kennst wir genug du eigentlich Geld den geilen türkischen Film?
Kennst du den türkischen Film, wo sie versucht haben, Star Wars und Indiana Jones zu verschmelzen aus den 80er Jahren?
Was?
Den kennst du nicht? Nein. Hör auf. Bitte Nein. mach mich nicht fertig. Reini, so, mach mich nicht traurig. Ohne Scheiß, warte, ich muss kurz nachgucken. Warte. Reini, erzähl den Leuten mal kurz was. Ich muss das kurz googeln, damit unsere Community gleich am Start ist, um das zu gucken. Das ist der Hammer.
Warte. Star Wars und Indiana Jones.
Türkisch. Nein, du sollst das jetzt nicht posten. Du redest jetzt. Erzähl ein bisschen was von dir, Reinhard. Deine sexuellen Vorlieben, oder was?
Ja, genau. Warte mal, was habe ich noch in meiner Liste stehen? Ich wollte eh noch eine Kleinigkeit erzählen. Ich war ja in Thailand, also in Bangkok, eine Nacht im Lebua State Tower verbracht, also im Lebua, oder das heißt Lebua at State Tower, keine Ahnung. Das ist das Hotel, beziehungsweise die Bar oben, wo Hangover 2 spielt. Ist sehr nett, also man sollte da, wenn man in Bangkok ist, mal hin, mal hoch, man sollte irgendwie halbwegs vernünftig dafür angezogen sein, damit man da reinkommt und sich dann, wenn man hochgebracht wird auf die oberste Etage, man macht das Ganze für den Ausblick, für nichts anderes, die Bar und so kann man sich komplett schenken. Man muss natürlich irgendwie einen Drink trinken und man sollte das so lange ablehnen und so lange nachfragen, bis man die Karte mit den günstigen Cocktails gereicht bekommt. Die bekommt man nämlich erst relativ spät, wenn man irgendwie 5-mal Champagner abgelehnt hat und so weiter. Und dann kann man, ich glaube, ein Baileys für 25 Euro oder so. Man darf das allerdings eher nicht, also man darf das nicht als Preis für den Drink sehen, sondern eher so als Eintritt für die Bar und den Ausblick. Dann ist es durchaus was, was man sich mal antun könnte. Man sollte dort aber nicht längere Zeit verbringen, das wird sehr teuer und lohnt sich nicht. Aber es ist ein schöner Ausblick, also kann man mal machen.
Sehr schön, dass du davon gesprochen hast. Jetzt habe ich den Film gefunden. Er heißt Der Mann, der die Welt rettet oder auf Türkisch auch Dünyayı Kurtaran Adam. Und es ist der lustigste Film, der je gedreht wurde, Reini. Ich möchte, dass die Leute jetzt online gehen und gibt einfach Der Mann, der die Welt rettet. Nicht der die Welt rettete, dann kommt man nämlich auf so einen russischen General, der damals die Atomrakete nicht
abgeschossen
hat. Der Mann? Den gibt's auf YouTube. Oh, jetzt wird mir das hier gerade abgespielt. Hört man das?
Der Mann, der die Welt rettet. Also nicht rettete.
Dünyayı Kurtaran Adam, Türki-Filmi. Türki-Filmi heißt das auch noch. Wie geil ist das denn?
Der die Welt.
Türki-Filmi. So, Anzeige überspringen. Ich guck mal kurz, ob er das wirklich ist. Oh, wie viel Werbung kommt denn jetzt bei YouTube? Das ist ein Film aus dem Jahr 1982, wo sich ein Regisseur aus Ankara... Er ist es. Okay, ich werde den Link online stellen.
Schmeiß mir mal zu, weil der Mann, der die Welt rettet, da findest du nix.
Reini, ja. Komm her, Hase. So, wie schmeißt ihr das am besten zu?
iMessage. Du sitzt doch gerade am Rechner, oder?
Wie kann denn der Rechner iMessage, Reinhard? Geht das denn?
Du hast doch ein MacBook, oder?
Ja.
Ja, dann mach mal Nachrichten. Geht hier nicht.
Nachrichten. Aha. Ach, das ist iMessage.
Ja, das ist iMessage.
Das ist ja toll. Oh, jetzt muss ich mich aber hier erst anmelden, Reini.
Oh Gott.
Das geht aber nicht. Reini, ich schick's dir ich schick's dir. Jetzt hör auf, dich einzunässen. Das habe ich noch nie benutzt. Ups, Entschuldigung. So, warte mal.
Du hast ein Mac und hast noch nie Nachrichten benutzt?
Nein, ich habe noch nie Nachrichten benutzt.
Übrigens, dieses Ding unten, was aussieht wie ein Kompass, wenn du da drauf klickst, kommst du ins Internet.
Reinhard, unten dieses Ding an deinem Körper, das aussieht wie eine kleine Nudel, ist ein Penis. So.
Nicht immer von dir auf andere schließen.
Warte mal. Reinhard, so, da ist es. Ich schick's dir per E-Mail, so wie früher das gemacht haben.
Wenn es hier ankommt, werde ich es ausdrucken und abtippen.
Hörst du, ich erzähle dir von diesem Film.
Menschen E-Mails ausdrucken?
Ja, fick dich, Reinhard, gerade. Meine Mom macht sowas. Ja. Also, hörst du. Es ist so. Dieser Film ist aus dem Jahr 82, die haben versucht, also das ist wirklich kein Scheiß, da kommen zwei Charaktere vor, der eine sieht aus wie türkischer Alain Delon, der andere sieht aus wie türkischer Costa Cordalis. Der Film startet damit, das ist jetzt kein Witz, dass man den Background von Star Wars sieht, den Todesstern und so. Und da labert einer türkisch rein, die haben das auf einer also es lief im Kino in der Türkei, ne? Das ist ein Kinofilm. Die haben einfach im Hintergrund Star Wars laufen lassen und die Typen durchs Bild bei Star Wars rennen lassen. Die haben so Cockpits gebaut und haben so getan, als wären sie bei Star Wars mit drin. Also sie haben einfach das Material von Star Wars verwendet und haben im Hintergrund läuft die Musik von Indiana Jones. Der Film ist 1:30 lang. Das ist wie Flash Gordon, wenn du an einer halluzinogenen Kröte geleckt hast. Das ist der absolute Oberhammer. Jeder, der den nicht gesehen hat, muss sich den reinziehen. Der Mann, der die Welt rettet, Dynyani Kart. Egal, wir stellen euch den Link online.
Mein Link, also bei mir ist der Link immer noch nicht angekommen. Ah, da ist er.
Nein. Da. Ein türkischer Trashfilm, der wirklich, das ist der absolute Hammer. Sowas hast du noch nicht gesehen.
Ach Gott, das war sehr, sehr
viel Werbung. Er startet halt einfach drin, damit, ne? Dass die Bilder der Mondlandung zeigen, verschnitten mit Bildern aus Star Wars. Währenddessen spricht einer türkisch drüber. Und dieser Film ist 1,5 Stunden lang und ist so lustig, weil auf einmal sind sie dann auf so einem Planeten, wo alles aus Styropor gemacht hat, soll aber Felsen sein. Und werden die ganze Zeit bedroht von so einem Typen, der so eine Art Fotzenhut auf dem Kopf hat. Der sieht aus wie ein menschliches Kondom, der Bösewicht. Und dann machen so ein Kampftraining, um sich vorzubereiten. Die ganze Zeit wird türkisch gelabert. Kein Mensch weiß, worum es wirklich geht. Und da spielt interessanterweise sogar einer der bekanntesten türkischen Schauspieler mit. Also sowas wie der deutsche Mario Adorf. Der hat sich damals irgendwie breitschlagen lassen, wahrscheinlich auf Koks oder so. Und hat gesagt, okay, ich spiele da jetzt mal mit. Und dieser Film ist wirklich, bist du gerade dran?
Ja, ich hab's gerade gestartet.
Geh mal so auf Minute 2:30, dann guck mal, was dir da entging. Da kommen wir von der Todesstern, haben sie einfach reingeschnitten. Ja, und dann auch noch verzerrt reingeschnitten.
Und dann auch noch so drehen und so mit, also ja, man könnte jetzt sagen, schlechte Filter, aber wahrscheinlich ist es einfach mit einer schlechten Kamera aufgenommen.
Die haben mit einer schlechten Kamera einfach eine Leinwand abgefilmt. Wie geil ist das denn?
Alter, das sind wirklich Szenen aus Star Wars und gemischt mit irgendwie, mit der Mondlandung.
Ja.
Die Sprache ist auch türkisch, oder? Wenn man,
die Sprache ist türkisch. Ja. Und dann, warte mal, ich spring mal hier irgendwo an eine der besten Szenen, wo sie sich vorbereiten auf den Kampf und dann die ganze Zeit immer so aus dem Bild rausspringen. Also, Rani, ich kann natürlich jetzt diesen Film, der 1,5 Stunden lang ist, nicht zusammenfassen, aber der ist wirklich, also wenn du dir mal irgendwie einen Joint anzünden willst und dich mal hinsetzen willst, gib dir diesen Film.
Ich bin gerade mal in die Mitte gesprungen und sehe Leute in komischen Kostümen mit so Stacheln am Kopf und so Ritterrüstung. Muss man sehen,
wenn sie sich auf den Kampf mit den, das ist der Bösewicht, wenn sie sich auf den Kampf mit dem Bösewicht vorbereiten, dann stehen sie irgendwo in der anatolischen Steppe, haben dann aber so, tun so, als wäre das ein krasser Planet irgendwo im Universum. Und machen dann so Kampfmoves und hauen irgendwelche Styroporbrocken auseinander und springen immer aus dem Bild raus. Und du siehst halt volle Ralle, dass sie auf einem Trampolin stehen. Es soll aber unterstreichen, was für krasse Motherfucker sie sind.
Der ist aus den 80ern, der sieht aus wie aus den 50ern.
Aber das ist der trashigste Film, der je gedreht wurde. Die restaurieren den gerade, um den auf so eine Art Matinee nochmal im Kino zu zeigen, weil der so geil scheiße ist, dass der schon wieder gut ist.
Alter, ist der schlimm.
Also den werden wir auf jeden Fall hier hinten dranhängen, damit ihr, also nicht hinten dranhängen, aber wir werden euch den Link posten, damit ihr den gucken könnt. Vielleicht könnten wir ja sogar den gucken, weil ich glaube, da verletzen wir höchstens die Rechte derer, die verletzt haben, aber nicht wir. Verstehst du?
Alter, ist das schlimm. Ist das schlimm.
Das kann man schon, der ist sehr gut. Ich war mal in der Disco, wo der im Hintergrund auf einer Leinwand lief. Ich habe die ganze Zeit auf einer Tanzfläche gestanden, mich kaputt gelacht.
Wenn, dann möchte ich den aber bitte mit einem Simultandolmetscher gucken.
Wir übersetzen den, Rani, du und ich. Mhm. Unser Türkisch ist ja durchschnittlich. Ich bin in Gelsenkirchen aufgewachsen, also so mittelgutes Türkisch spreche ich schon. Und wir könnten das einfach simultan übersetzen. Wir lassen der Mann, der die Welt rettet, laufen.
Oh, ich sehe gerade, warte mal. Geil, warte mal. Auf YouTube direkt das Suchergebnis darunter ist Dünya Kurdani Adam blabla 2008.
Wie, die haben den nachgedreht oder
was? Ja, das sieht so aus. Sieht aus wie ein Remake von 2008.
Ach du Scheiße.
Der ist aber auch nicht viel besser. Der sieht aus wie eine schlechte Fernsehproduktion. Alter, gibt es eine Scheiße im Internet?
Ja, das Internet ist nicht die Frage. Das Krasse ist, dass man sich 1982 als Star Wars schon ein weltweiter Riesenerfolg war. Die packen da auch einfach unter diese Szenen, wo sie trainieren, die Indiana Jones Musik, so als gäbe es kein Copyright, so, weißt du, im Sinne von, ja, wir sind in der Türkei, was wollen die denn machen aus Hollywood? Und das ist so geil gemacht, weil zu der Zeit war Star Wars ein weltweites Phänomen und die drehen das einfach und filmen den Film selber ab. Ich meine, wie dreist muss man denn sein?
Das war ein professionelles Studio? Also
das ist ein professionelles Filmstudio. Das ist nicht kein Hobbyprojekt. Die Darsteller, die du da siehst, sind zumindest einer von denen, soweit ich weiß, in der Türkei ein Superstar. Ich weiß nicht, ob die beide noch leben, aber der eine, der aussieht wie Alain Delon als Türke, der ist auf jeden Fall mega fame.
Krass. Nie von gehört vorher.
Fasziniert, ja, dass wir sowas öffne die ist. Horizonte und den Menschen, die uns heute zuhören.
Ja, die ganz Horizonte. Dunklen. Die ganz, den ganz wir, dunklen.
Ich habe ja mal an der Filmschule Drehbuch studiert und bin da immer noch mit drei Jungs extrem eng befreundet. Ich weiß noch, dass an einem Abend, wo wir mal betrunken beim einem auf der Couch saßen und Mario Kart gezockt haben, hat er gesagt, ich mach mal was an. Und dann haben wir anderthalb Stunden da gesessen. Wir konnten nicht mehr. Wir haben den Film eine Woche später dann im Drehbuchkurs unserem Dozenten gezeigt. Der konnte auch nicht mehr. Das ist der absolute Abräumer. Das ist wirklich, mir fällt nichts ein, was so schlecht ist wie dieser Film. Der ist so unfassbar schlecht.
Also ich glaube, es ist schwer zu ertragen, zu gucken. Also einmal, weil der Film schlecht ist. Oh Gott, ich bin gerade an der Stelle gesprungen und jetzt sind hier Leute in so pinken Pyjamas.
Ja, das sind auch Bösewichter.
Ja. Und der Bösewicht an sich sieht auch irgendwie aus wie irgendwie einer hier von den Spartanern aus 300 auf Koks oder so. Das
ist geil, ne? Mit diesem coolen Hut auf, der aussieht, als wenn er eine Klobürste auf dem Kopf hätte. Ja, und dann dieser geile angeklebte Bart. Aber vorsichtig, guck nicht zu lange hin, denn er kann Menschen mit seinem Laserblick töten.
Und dann, oh Gott, und dann, die haben da wirklich einfach Star Wars-Stellen reingeschnitten.
Ja.
Hammer. Absoluter Hammer.
Ja, Reini, ich mach dir hier Welten auf, weißt du, so bin ich für dich.
Und ich dachte mal, schon,
wie weit
ich
hätte sind wir denn jetzt? Du musst gesehen. Doch gleich wieder zu deiner Fußpflege, oder nicht?
Nee, ich muss zum Friseur tatsächlich. Ich habe ja in Hamburg ein Bewerbungsgespräch und habe mir gedacht, zum Friseur gehen kann ich ja. Ne, wenn ich schon kein Hemd und Jackett anziehe, sondern da in Bandshirt und Jeans auftauche, dann kann ich zumindest vorher mal beim Friseur gewesen sein.
Reini, ich möchte ja jetzt nichts Böses sagen, aber bei den paar restlichen Fusseln, die du da auf dem Kopf hast, dieses traurige Vogelnestchen, das sich da mittlerweile auf deiner dicken Platte gebildet hat, ob da ein Friseur überhaupt noch was zaubern kann. Ich bin mir nicht so sicher, Reini.
Nur weil du so groß bist und die Leute deinen kahlen Kopf nicht sehen.
Das ist übrigens kein Scheiß. Wenn ich eine kahle Stelle am Hinterkopf hätte, würde es keiner wissen. Das ist ja eigentlich ziemlich cool, weil die Leute mir nicht auf den Kopf gucken können. Aber ich bin ja genetisch komplett gefickt worden. Also ich hatte eine Mutter mal in der Größe von einer Faust auf meinem Rücken, als ich ein Kind war. Ich lisple, ich laufe schief. Das Einzige, was meine Familie...
Du bist hässlich, das hast du noch vergessen.
Danke. Ja. Das, was meine Familie über Generationen vererbt hat, also ich kenne Bilder von meinem Ur-Urgroßvater, Rochus Ignaz Bilinski, der hieß wirklich so, selbst der hatte auf dem Sterbebett volles Haar. Alle Männer in meiner Familie haben volles Haar. Und jetzt mach nicht den alten Ja auf dem Rücken-Gag, sondern nein, auf dem Kopf. Ich habe bis heute nicht annähernd eine kahle Stelle auf meinem Kopf. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Das wundert mich jetzt nicht besonders, weil so der Ausfall von Haaren hat doch was mit Testosteron zu tun, oder?
Oh, du kleiner Schwanz. Oh, Reini, du kleiner Schwanz. Ne? Mr. Männlich, Reini Remford, weißt du, der jetzt erstmal rausgeht und erstmal zwei Muskelmänner im Armdrücken besiegt. Oh. Du aus Schmalz geschnitztes Brötchen. Du.
Oh, da habe ich dich verletzt, es tut mir leid.
Ja. Reini, wo sind wir denn jetzt zeitlich eigentlich?
5 Minuten haben wir noch.
Reini, dann erzähl ich dir, in welchem Kinofilm ich letzte Woche war.
Oh, bitte, ja.
Weiß mit Christian Bale, okay. Der Vizepräsident. Handelt von Dick Cheney, dem Schattenmann des Bush-Kabinetts. Ich wollte Kartell sagen, was irgendwie in dem Fall das Gleiche gewesen wäre. Alter, Christian Bale ist komplett bescheuert, ne? Das ist einfach unfassbar, was dieser Mann seinem Körper antut. Das ist einfach nicht glaubhaft. Also man kann es nicht glauben, wenn man ihn sieht.
Hat er sich dafür fett gefuttert oder?
Der hat über 40 Kilo zugenommen. 40 was? Kilo. Mit Form von, er hat wohl nur Kuchen und Torten gefressen, über Monate, meint er. Aber allein wenn man den Film The Machinist guckt aus dem Jahr 2008, da ist ein Jahr später Batman Begins, der neue Batman-Film, gedreht worden. Bei The Machinist hat er sich auf 53 Kilo runtergehungert. Der sah aus wie eine Leiche. Kennst du The Machinist?
Ja, kenne ich.
Und dann hat er 6 Monate später mit den Dreharbeiten von Batman angefangen, war durchtrainiert wie ein junger Gott. Reinhard, wir beide, wir schaffen es noch nicht mal, unsere kleinen Specki-Hüften mal so um 5 Kilo zu reduzieren. Wie macht der das? Ich will Christian Bales Ernährungsgeheimnis haben. Das ist einfach unfassbar, wie dieser Mann seinen Körper im Griff hat. Plus nochmal, dass er einfach ein genialer Schauspieler ist, weil der ist nun wirklich der allerletzte, von dem man glauben könnte, dass er den fetten 80-jährigen Dick Cheney spielen kann. Und er spielt ihn so gut, dass du teilweise vergisst, dass es Christian Bale ist oder dass es überhaupt ein Film ist. Der Film dreht sich halt um Dick Cheney, den Vizepräsidenten der USA, eigentlich traditionell eine Rolle, in der der Würdenträger, ähnlich wie bei uns, der Bundespräsident, eigentlich nichts zu sagen, nichts zu entscheiden hat, sondern rein repräsentativ ist, falls der Präsident stirbt, dass sofort ein neuer da ist. Ist ja bei Kennedy damals, ist er ja noch im Flugzeug vereidigt worden, weil das amerikanische Volk bzw. die amerikanische Nation muss immer einen Präsidenten haben. So. Und deswegen ist der Vizepräsident da. Das wirklich Interessante an diesem Film ist, wenn du den guckst, Dick Cheney ist ganz früh, wird schon dargestellt, kein guter Redner gewesen, kein Charismatiker, überhaupt nicht. Hat es aber geschafft, sich als kleiner Bürokrat, fast schon so Adolf Eichmann-artig, immer an der richtigen Stelle zu sitzen.
Das ist jetzt auch ein bisschen...
Und immer die richtigen... Ja, geht. Er hat schon, also in dem Film, Christian Bale hat in seiner Dankesrede für den Golden Globe gesagt, er dankt dem Teufel, dass er ihm genug Inspiration gegeben hat, diesen Mann zu spielen. Dick Cheney ist sicherlich verantwortlich für den Tod von 10.000 US-Amerikanern und 100.000 Irakern, weil Bush wird als gefälliger Vollidiot bezeichnet in diesem Film. Man kann ihn nicht mit Adolf Eichmann vergleichen, das stimmt. Aber er hat sicherlich Entscheidungen getroffen über den Tod von Tausenden von Menschen, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, und das aus rein wirtschaftlichen und kein bisschen humanitären Interessen. Es ging immer nur um Kohle. Und diese Figur wird in diesem Film gezeichnet. Trotzdem sympathisiert man zwischendurch mal mit ihm, aber absolut unfassbar, was die Bush-Administration für Sachen gemacht hat in ihrer Zeit über den 11. September hinweg. Es wird nicht behauptet, dass Bush oder die Politiker irgendwas mit dem 11. September zu tun hatten, aber es wird ganz klar gezeigt, wie sie Entscheidungen getroffen haben, basierend auf dem 11. September, die eigentlich nur dazu dienten, Öl zu fördern. Es wird ganz klar gezeigt, dass es gar keine Hinweise darauf gab, dass am 11. September auch nur irgendeine Verbindung zum Irak bestand, und trotzdem haben die einfach, da gibt's so eine geile Szene, wo gesagt wird, wo Zielgruppen befragt werden zum 11. September und wo die Leute dann sagen, ja, aber wer ist denn Al-Qaida, wer ist denn das? Wir brauchen ein Land, wir müssen irgendein Land angreifen. Und dann wird denen erklärt, ja, Al-Qaida ist eine Organisation, über mehrere Länder erstreckt und so. Und dann, ja, aber welches Land ist denn das? Und dann erfinden sie einfach, dass Al-Qaida im Irak sitzt. Damit sie irgendein Land haben, das sie angreifen können, da wird dann wirklich so auf dem strategischen Tablett ausgelost, welches Land greifen wir jetzt an, was uns, sagen wir mal, finanziell am meisten bringen kann. Und der Hauptverantwortliche dafür war Dick Cheney. Nicht Bush, weil der hat sowieso keine Ahnung gehabt.
Das ist schon krass.
Jetzt habe ich ziemlich lange monologisiert, Entschuldigung.
Ja, nee, ich werde mir den Film angucken. Ich hätte ansonsten damit nicht viel verbunden, aber klingt interessant.
Das Interessante, also der Film startet damit, also das ist eine Einschrift, wo die Redakteure geschrieben haben, wir haben versucht, das beste Porträt von Dick Cheney zu zeichnen, was wir nur machen konnten. Was unter dem Gesichtspunkt, dass Dick Cheney zu den verschwiegensten Menschen auf dem Planeten gehört, eine wirkliche Hammeraufgabe war, aber we did our fucking best. Mhm. Also man weiß über diesen Mann fast nichts, weil er einfach keine Interviews gibt, nie irgendwas gesagt hat, aber man hat halt Dutzende Videobeweise, klingt wie beim Fußball. Man hat hunderte von Leuten interviewt und hat versucht, so viel wie möglich über ihn rauszufinden. Das ist eine so gruselige Gestalt, dieser Mensch, der so gruselige Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat, der jedes Prinzip, das er jemals hatte, verraten hat, um an die Stelle zu kommen, an die er gekommen ist.
Ich finde so biografische Filme von Politikern, die irgendwie viel bewegt haben, da gab es ja mehrere in letzter Zeit, tatsächlich sehr gut, häufig. Also ich werde mir den auf jeden Fall mal angucken. Eine Empfehlung, falls du ihn noch nicht gesehen hast, ist The Darkest Hour.
Natürlich habe ich ihn
gesehen. Hast du gesehen? Den fand ich auch super gut.
Ich fand ihn auch super, super gut, auch wenn Winston Churchill da schon ziemlich was man immer so ein bisschen vergisst in der Zeit, so Churchill war ein ziemlicher Rassist und hat auch Fehler gehabt, der wird im Film ja relativ fehlerlos dargestellt, aber trotzdem ist natürlich dieser Wille, den Churchill hatte, sich gegen Deutschland zu stellen, ohne die Unterstützung der Amerikaner lange Zeit lang, einfach unfassbar, und auch natürlich das Schauspiel von Gary Oldman ist über alle Zweifel erhaben. Nur weißt du, Christian Bale wäre hingegangen, hätte sich eine Glatze rasiert und hätte halt 100 Kilo zugenommen, in Churchill zu spielen. Gary Oldman hat sich einfach ein Fettsuit angezogen, was auch völlig okay ist. Es muss sich niemand für mich irgendwie, damit ich im Kino entertained bin, die Gesundheit ruinieren. Also ich weißt du, vor 35 Jahren bei Raging Bull, wie ein wilder Stier, da hat Robert De Niro ganz am Ende des Films, ist er ja der gescheiterte Boxer, den es wirklich gab, Jack LaMotta, und hat sich auch fett gefressen in Frankreich über ein halbes Jahr. Die haben den Film mit einem halben Jahr Pause gedreht, damit Robert De Niro in der Lage war, sich fett zu fressen, um die letzten 10 Minuten des Films einen fetten, gescheiterten, ehemaligen Spitzensportler darzustellen. Da ging es technisch auch gar nicht anders. Da gab es keine Fettsuits. Aber heute kannst du ja so viel machen, dass eigentlich niemand mehr sich das antun muss, ja,
was CGI, Christian Bale, ne, da getan alleine, hat.
Also ja, bei Churchill war, glaube ich, auch viel CGI dabei, also um ihn da so überhaupt so rein zu verwandeln. Ne? Aber trotzdem Wahnsinn. Toller Film, auf jeden Fall.
Läuft gerade im Kino noch, oder?
Darkest Hour?
Nein, hier der andere.
Weiß läuft gerade im Kino, sehr empfehlenswert. Kann man sich jetzt noch anschauen. Das ist letzte Woche gestartet, wird in Deutschland, glaube ich, komplett untergehen.
Ja, weil es halt, ne, also die amerikanische Politik, wenn es nicht gerade der Präsident ist, interessiert hier halt nicht wirklich.
Aber da sind halt auch, die haben wirklich kreative Einfälle gehabt. Also in einer Szene wird eingeblendet, wir wussten leider nicht, was Cheney und seine Frau in diesem Moment besprachen. Deswegen haben wir etwaiges Material eingesetzt. Und auf einmal fangen sie an, einen Dialog aus Hamlet vorzutragen, wo es, also Shakespeare'sche, also wo seine Frau und er sich unterhalten darüber, wie sie die Macht an sich reißen, aber halt in Hamlet-Dialog.
Cool.
Und da sind wirklich coole Ideen drin. Also wo du wirklich so denkst, okay, sie haben versucht, die Lücken, die sie hatten, halt irgendwie lustig aufzufüllen. Aber das Bild, das von Cheney gezeichnet wird und von dieser ganzen Bush-Administration, ist so katastrophal. Und wir wissen ja jetzt schon, dass uns in 10, 15 Jahren ein solcher Film über die Trump-Administration genauso bevorstehen wird. Ja. Wahrscheinlich noch katastrophaler. Weil die fette Mandarine wird uns alle töten. Das wird, also ich meine, letzte Woche war noch bei Kim Jong-un und hat die Verhandlungen abgebrochen. Ich hätte es fast schon erschreckend schlimm gefunden, wenn Trump es geschafft hätte, Nordkorea zum nuklearen Abrüsten zu kriegen. Und dann hätte dieses dumme Schwein sich das auch noch auf die Fahnen schreiben können, dass er wirklich was bewegt hat.
Was ich viel schlimmer als Trump an sich finde, ist, dass der in großen Teilen, also in manchen Staaten in der amerikanischen Bevölkerung, große Unterstützung hat. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass der nochmal gewählt wird, ist nicht null.
Nee, das hat mir letztens ein Freund aus den Staaten gesagt. Das ist wirklich so, dass man immer noch... wir als Mitteleuropäer denken natürlich, der hat keine Chance.
Ja, der ist sofort weg, ne? Aber dem ist nicht so. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der nochmal gewählt wird, ist deutlich, also ich würde sagen, ist so 50-50 wahrscheinlich.
Ich habe die Stille, aber das Krasse ist ja auch, dass ihm einfach nichts was anhaben kann. Also weißt du, bei Bill Clinton damals, ja, der sicherlich auch Fehlentscheidungen getroffen hat, der gegenüber seiner Familie und seiner Frau moralisch katastrophal gehandelt hat, weil Bill Clinton hat wahrscheinlich alles gebumst, was bei zwei nicht auf den Bäumen war. Aber er war ein vertretbarer Präsident dahingehend, dass er eine okaye Außenpolitik gemacht hat.
Ja, vor allem, wenn man sich mal überlegt, mit welcher Affäre der abgeschmiert ist, also weg war, ne? Und was sich.
Naja, er war ja nicht weg, er ist ja nicht impeached worden, aber er ist trotzdem, er ist dermaßen ins Sperrfeuer geraten, er ist ja nicht aus dem Amt gehoben worden, aber es gab ein Amtsverhebungsverfahren, weil er sich von einer Praktikantin im Oval Office hat einen blasen lassen. Donald Trump hat Steuergelder genommen, um Pornostars zu bezahlen, damit sie die Fresse halten, die er geknattert hat, während er schon im Wahlkampf war. Das ist so unvorstellbar alles, was dieser Mann gemacht hat. Und das sind ja die Dinge, wo man sagt, ja, in Gottes Namen, von mir aus kann Donald Trump einen toten Hund bumsen, aber was der abseits dessen gemacht hat, ne, also wie der mit Widersachern umgegangen ist, dass er sehr wahrscheinlich die Russen informiert hat, dass die Russen mit drinstecken, um ihn ins Amt zu kriegen, weil sie einen steuerbaren Idioten haben wollten nach Obama, der nicht steuerbar war. Das ist, die gesamte Geschichte um Donald Trump ist eine Realsatire vor dem Herrn. Und wir werden eines Tages uns vor unseren Enkelkindern rechtfertigen müssen, dass wir in einer Zeit gelebt haben, in der dieser Mann an der Macht war. Ja, bin ich der festen Überzeugung.
Ja, wo wir gerade bei Politik sind, bevor wir zum Ende kommen, ein kurzer Aufruf noch. Googelt mal Artikel 13 und Artikel 11 zum Thema Urheberrecht und geht auf die Straße. So.
Ich weiß allein nicht viel über Rani. Kannst du das jetzt mal ein bisschen weiter ausführen?
Es geht im Wesentlichen um die, also kurz zusammengefasst, die Einführung von Upload-Filtern in Europa, also im Europaparlament sozusagen. Also das aktuell ist das ja so, ne? Wenn du urheberrechtlich geschütztes Material hochlädst, bist du dafür haftbar. Ne? Hallo?
Ja. Genau. Ja, habe ich gehört.
Genau, bist du haftbar.
Frag mal die Leute, die den türkischen Film gemacht
haben. Ja, das soll jetzt, also es soll so geändert werden mit Artikel 13 bzw. 11, dass nicht die Leute haftbar sind, die es hochladen, sondern die Plattform, wo es hochgeladen wurde, haftbar ist. zum Beispiel. Dass, wenn du jetzt urheberrechtlich geschütztes Material auf YouTube hochlädst, dass dann YouTube dafür haftbar ist oder haftbar gemacht werden kann. Das heißt also, YouTube muss vorher deinen Inhalt überprüfen, ob der urheberrechtlich geschützt ist oder nicht und den im Falle halt dann sperren. Jetzt ist die Sache die, dass das ja niemand per Hand macht, sondern das machen Algorithmen. Und YouTube kann sowas ja zum Teil schon oder macht sowas. Also Google, die haben auch die Hardware dafür. Allerdings ist es für so einen Algorithmus schwer zu unterscheiden, was ist denn Satire? Ne? Was ist Satire? Was sind irgendwie Remix oder ähnliches? Also da tun sich ja teilweise Anwälte und so schon mit schwer, was denn tatsächlich urheberrechtlich geschütztes Material ist oder nicht. Das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, dass kleinere Anbieter, ne, die irgendetwas im Internet anbieten wollen, egal was du in irgendeiner Form hochladen möchtest, dann auch, also die Leute dann auch haftbar dafür sind und die auch in irgendeiner Form das eigentlich filtern müssten und sich angucken müssen. Die können das natürlich nicht leisten technisch und müssten deshalb...
Unmöglich bei dem Content.
Genau. Und müssten, also die einzigen, die das können, sind die großen wie Google, Facebook und ähnliches, die das dann natürlich als Dienstleistung anbieten können. Ne? Das heißt, okay. Google und Facebook, also es soll eigentlich, im ersten Augenblick könnte man denken, ja, das trifft dann mal die Großen, dass die endlich
weißt
mal
du noch
gucken,
das, was das Google-Motto ist?
Ja, don't be evil, war es mal,
don't
haben sie
evil.
Gestrichen.
Ja, nee, haben sie
also,
gestrichen.
Das, also Artikel 13 und 11 zur Urheberrechtsreform wäre der Tod des Internets, wie wir es kennen. Weil was? Halt...
Ist das ein deutsches Gesetz oder ist es
europäisch?
Jetzt ein Gesetz? Oh fuck.
Ja, das ist ein Riesenproblem. Vorgetragen von den ganzen Verlagen, das ist hier die gleiche Geschichte wie Leistungsschutzrecht und so weiter. Also es geht genau in die gleiche Richtung. Und da würde ich sagen, es gibt eine Petition.
Kann man sich irgendwo eintragen?
Ja, es gibt eine Petition zum Thema Artikel 13 und 11. Es gibt jede Menge Demonstrationen, geht auf die Straße. Die Petition ist, glaube ich, jetzt nach kurzer Zeit die meistgezeichnetste in Europa und ist gerade auf dem Weg dahin, die meistgezeichnetste Petition weltweit zu werden.
Krass.
Es ist aber auch ein super wichtiges Thema. Also es wurde zumindest bei YouTube und ähnlichem in letzter Zeit häufiger halt behandelt. Sehr gut, also wer sich darüber informieren möchte, ich kann dazu so kurz zusammengefasst halt auch nicht viel erzählen. Die letzte Folge Logbuch Netzpolitik, das ist ein sehr guter Podcast, den man sich mal anhören kann, aber vor allem zu dem Thema mal die letzte Folge. Da wird eine grobe Stunde erklärt, was das Problem ist, was man tun kann und worum es geht. Und es ist tatsächlich ein Problem, wenn es zu diesen Upload-Filtern kommen sollte, weil dann bestimmen am Ende nämlich Google, Facebook und Co., was im Internet noch, zu sehen ist und was nicht.
Oh Mann, ey.
Ja, problematisch. Okay, das war's aber auch. Ich muss echt langsam los.
Ja, der Friseur wartet auf dich.
Der Friseur wartet,
ganz aufgeregt, dass er endlich deine Haare schneiden darf.
Das hoffe ich doch.
Bist du jemand, der du lässt vorher waschen, oder?
Was? Nein, ich wasche zu Hause, ich bin sparsam.
Boah, du kleiner Penner, Alter. die, ganz ehrlich, es gibt nichts Schöneres als ich. Hast du dir schon mal im Friseur die Haare
Ja, habe ich. Stehe ich
ist nicht
so drauf.
Nicht schön?
Nein,
nie!
Nein!
Oh Gott, du bist aber auch ein frigides Höschen, ne? Also, Reinibär, dann lass dir mal schön deine paar restlichen 8 Haare zusammenstutzen. Jetzt am Ende unserer Folge werden wir noch etwas reinpacken, was ein lieber Hörer von uns zusammengebastelt hat, wo ich sehr, 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 sehr lachen musste. Und meine Frau auch, als ich es ihr vorgespielt habe. Das war nämlich der Svenne, glaube ich, heißt er. Der hat einen Song gebastelt aus irgendeiner Free Common License, tralala, weiß ich nicht. Und hat mein Gelache drunter gelegt als Beat.
Ich überlege gerade, das könnte der oder die Svenne sein, ne?
Das stimmt auch wieder. Ich habe auch, sagen wir es mal, wir gendern das. Wir sind zwar Cis-Männer, aber wir können sagen, der, die Svenne. Der, die Svenne, wir danken dir vielmals für diese ganz wundervolle Installation, die wir jetzt hinten an diesem Podcast dranhängen wollen. Er ist 1,5 Minuten lang. Ihr müsst euch das nicht bis zum Ende anhören. Aber ihr könnt mal reinhören. Ich finde es sehr lustig.
Ich auch. Dann, habt noch einen schönen Tag.
Entschuldigt für die schlechte Aufnahmequalität heute. Nächste Woche sind wir mit unserem 90.000 Euro Headset am Start. Aber heute
wird es besser.
Mal so sein. Dann wird es besser. Inhaltlich war es aber trotzdem schön. Wir haben euch lieb. Kommt gut zu liegen. Küsschen. Tschüss.
Ciao.
Bei
ich habe mir extra fürs Schnorcheln extra den Oberlippenbart wegrasiert.